Die Bundesregierung muss erkennen, dass sie zu schnell und zu überhastet diese Transformation durchführt. Und das wird uns Arbeitsplätze kosten, am Ende Wohlstand.
Mein heutiger Gast ist Wissenschaftler und Manager und er war auch schon Politiker. Professor Fritz Fahrenholz war einst Vorstand bei Shell. Er war dann Vorstandschef von RWE Energy und Repower, Deutschlands erster großer Windradbauer. Und er war in den 90er Jahren sogar Umweltsenator in Hamburg. Heute ist Fritz Fahrenholz unter anderem Aufsichtsratschef von Aurubis, Deutschlands größter Kupfer- und de facto Rohstoffkonzern. Und er lehrt an der Universität Hamburg Chemie. Es gibt nur wenige, die sich im deutschen Energiemarkt so gut auskennen wie er. Und darüber wollen wir heute reden, über die deutsche Energiekrise, über den Standort Deutschland, was die Probleme sind, wie wir sie lösen. Freut euch auf spannende Einblicke und interessante Fakten. Und damit herzlich willkommen bei René will Rendite. Ich bin Markus. Fritz Fahrenholz ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, Herr Voss.
Es gibt nur wenige Menschen in Deutschland, die den deutschen Energiemarkt aus so vielen Facetten kennen wie Sie. Jetzt sind wir mitten in einer Energiekrise. Das hätten sich viele in Deutschland vor einigen Jahren noch nicht träumen lassen. Und die Frage, die ich an Sie stellen möchte, ist: Ist die hausgemacht oder ist es ein rein exogenes Ereignis, für das wir nichts können?
Also, da muss man unterscheiden zwischen den Energieträgern. Die Bundesregierung hat meines Erachtens fälschlicherweise behauptet, wir haben nur eine Gaskrise und die war natürlich nicht zuletzt auch bedingt durch den Einmarsch der UdSSR in die Ukraine. Aber wenn wir uns den Stromsektor anschauen, sieht das ganz anders aus. Da stellen wir fest, sie ist selbst gemacht, die Krise. Wir haben in den letzten Jahren die Stromerzeugung sehr teuer gemacht, insbesondere Deutschland ist betroffen. Der wichtigste Grund ist, wir haben ein europäisches Zertifikatesystem. CO2 kostet mittlerweile 80 bis 100 Euro. Im Augenblick ist es ein bisschen weniger. Und das verteuert natürlich die Stromerzeugung aus Gas, Kohle und Braunkohle. Und zwar massiv, verdoppelt bis verdreifacht die Stromerzeugungskosten an der Börse. Wir haben gerade in 2021 hat dann die EU noch die CO2-Zertifikate verknappt, also hat CO2 teurer gemacht und dadurch haben wir eine Explosion der Energiepreise. Wenn man dann noch gleichzeitig die grundlastfähigen Kernkraftwerke, die eben keine CO2-Steuer zu bezahlen haben, also keine CO2-Abgabe zu bezahlen haben, die in Deutschland mit 2,5 Euro Cent pro Kilowattstunde etwa Strom produziert haben, stilllegt, ja, dann kriegt man diesen Effekt und der wird meistens unterschätzt, denn Sie müssen ja wissen, der Strompreis an der Börse bildet sich immer am teuersten Kraftwerk, das am Netz sich ans Netz anschließt. Und das ist durch den Wegfall der Kernkraftwerke jetzt immer häufiger ein Gaskraftwerk. Und das sind die teuersten Kraftwerke per se. Und deswegen haben wir im Augenblick eine Situation, die die Bürger teuer zu stehen kommt, aber vor allen Dingen unsere Industrie belastet. Ich bin ja bei einem größten deutschen Kupferunternehmen, Aurubis, und ich kann Ihnen sagen, wir haben zu kämpfen mit Wettbewerbern aus China, die ein Drittel des Strompreises haben. Und in Amerika ist das nicht anders. Auch Amerika hat eher 3 bis 4 Euro Cent pro Kilowattstunde, während bei uns der Strompreis an der Börse zwischen 8 und 12 Euro Cent gehandelt wird. Und das sehen Sie ja dem Kupfer nicht an. Das heißt, es ist eine Commodity, die den gleichen Preis hat, wie wenn es in China produziert wird oder in Chile. Das hat einen Weltmarktpreis. Und deswegen sind natürlich die Gestehungskosten für uns wie ein Mühlstein, der uns von der Politik um den Hals gelegt wird.
Das Konzept, das die Bundesregierung verfolgt, ist, dass Deutschland sich in einigen Jahren komplett aus erneuerbaren Energien versorgen kann, zu 100%. Und es heißt immer, dass dann Strom unheimlich günstig wird. Ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion, da war Herbert Diess, langjähriger VW-Chef, der hat auch gesagt, Energie wird mal unheimlich günstig werden, weil ja die Solaranlage, wenn sie mal steht, den Strom quasi für 0 Cent produziert, genauso das Windrad, wenn es mal errichtet ist. Bei Ihnen klingt das überhaupt nicht so.
Nun, es ist richtig, der Wind kostet nichts und die Sonne schickt auch keine Rechnung, aber der Windkrafthersteller schon. Ich war ja mal einer, ein sehr erfolgreicher. Wir haben Tausende von Windkraftanlagen gebaut und das sind Kapitalkosten zunächst mal und Materialkosten. Und die sind natürlich in den letzten Jahren ebenfalls deutlich gestiegen. Das bedeutet, dass wir jetzt feststellen, dass auch die Windenergie Erzeugungskosten und die Solarenergie-Erzeugungskosten in Deutschland in den letzten Jahren wieder etwas gestiegen sind. Die Zinsen waren bei 1%, jetzt sind sie bei 3,5%. Und die Materialien, Kupfer, schauen Sie, in einem Windkraftwerk sind etwa 30 Tonnen Kupfer. Nicht? Kupfer hat mittlerweile 8.000 Euro pro Tonne an Kosten. Das macht es teuer. Aber der wichtige ist schon richtig, wenn Sie können heute Sonnenenergie, Solarenergie in Saudi-Arabien für 2, 3 Euro Cent produzieren. Aber der entscheidende Fehler, der gemacht wird, ist, wir unterschätzen die Integrationskosten, wir unterschätzen die Systemkosten. Auch in Saudi-Arabien scheint die Sonne nur 2400 Stunden und nicht 8000 Stunden. 8600 müssten Sie haben. 700. Und in Deutschland ist das ebenso. Schauen Sie, wir haben etwa 120 Tage Wind, kein Wind. Also wo ein Windkraftwerk mit 5 Megawatt eben gerade mal 100 Kilowatt produziert, unter 3 Meter pro Sekunde läuft gar nichts. Da fangen die erstmal an und so bei 6 Meter pro Sekunde geht es dann so langsam hoch. Und das heißt, wir müssen für diese Zeit natürlich Ersatz haben. Das ist entweder Speicherung oder ein Backup-Kraftwerk. Und ein Backup-Kraftwerk müssen Sie auch bezahlen. Das heißt, wir haben im Augenblick die Situation, dass Sie für den Fall einer Dunkelflaute, also nachts ist kein Wind, und das passiert ziemlich häufig im Winter, insbesondere im Winter, dann müssen Sie 80.000 Megawatt trotzdem befriedigen, weil die Fabriken müssen rund um die Uhr arbeiten und die U-Bahn fahren auch und so weiter. Also, das heißt, dieses Backup-System ist teuer. Das Zweite ist, wir haben im Süden Sonne, im Norden Wind. Sie brauchen enorme Transportleistungen, um das zu bewerkstelligen. Nicht? Die Bundesnetzagentur geht jetzt von 400 Milliarden Investkosten aus. Das macht es auch teuer. Das wird am Ende uns 4, 5 Euro Cent die Kilowattstunde kosten. Und das heißt, die Möglichkeit, die die Bundesregierung jetzt sieht, ist, okay, wir wollen Wasserstoffkraftwerke machen. Und Wasserstoff machen wir aus Windenergie. Das ist sozusagen die Lösung für die Flaute. Nicht? Die Lösung, wenn sozusagen der Wind und die Sonne nicht da ist. Aber die Bundesregierung vergisst, die Erzeugung von Wasserstoff aus Erneuerbaren kostet auch Geld. Und wenn Sie dann den Strom wieder verbrennen, dann haben Sie eine Effizienz von 25%. Sie verlieren also 3/4 der Energie. Anders ausgedrückt, der Strom wird viermal so teuer. Und deswegen sagen ja viele Gutachten, McKinsey kürzlich, und ein Gutachten aus Berlin, das sagt, wir müssen mit 15 Euro Cent pro Kilowattstunde rechnen. Und das ist das Ende der energieintensiven Industrie in Deutschland. Damit können Sie kein Aluminium machen, damit können Sie keinen Stahl machen, damit können Sie keine Chemie betreiben, Düngemittel. Und das glaube ich, wird immer deutlicher. Und die Bundesregierung muss erkennen, dass sie zu schnell und zu überhastet diese Transformation durchführt. Und das wird uns Arbeitsplätze kosten, am Ende Wohlstand.
Sie sprachen es gerade an, Deindustrialisierung des Standorts Deutschland. Wir hören ja schon von Unternehmen, die ihre neuen Produktionen außerhalb des Landes aufbauen. Die Frage ist, ist das noch ein normales unternehmerisches Handeln oder ist es schon eine Reaktion darauf? Sprich, gucken sich die Unternehmen das jetzt noch ein paar Jahre an, warten vielleicht noch mal auf einen Politikwechsel und suchen so lange nach Lösungen oder werden bereits Entscheidungen getroffen, die dann unumkehrbar sind?
Nein, das ist genau wie Sie sagen. Wir haben einen Rückgang der energieintensiven Produktion um minus 25%. Also das ist schon heftig. Das ist der größte Einschnitt der Nachkriegszeit. Das sind aber Produktionsrückgänge, nicht? Die Stahlwerke hier in Hamburg haben dicht gemacht. Die Aluminiumindustrie Neuss hat dicht gemacht. Die Ammoniakproduktion bei der BASF wird zurückgefahren. Piesteritz wird zurückgefahren. Das heißt, es lohnt sich im Augenblick nicht, es rechnet sich nicht und dann muss der Kunde eben, der Düngemittel braucht, importieren. Und natürlich beginnt das. Die BASF baut große Chemiekombinate in China. Sowas geht natürlich nicht innerhalb eines Jahres, aber das ist eine Entwicklung, die sich in den nächsten 5 Jahren verschärfen wird, wenn nicht ein Signal kommt, wenn nicht sozusagen die Politik sagt, okay, wir haben verstanden. Und die Frage ist, ob die Antwort, die die Politik im Augenblick gibt, die sagt ja, okay, wir haben verstanden, der Weg ist teurer mit Wasserstoff und Erneuerbaren, werden wir nicht wettbewerbsfähig, also trägt der Staat die Differenz. Das ist jetzt diese Klimaschutzverträge, die uns Herr Habeck ja andienen will. Und das bedeutet am Ende, nehmen Sie es mir nicht übel, eine Verstaatlichung oder einen Staatseinfluss auf die Industrie, die am Ende die Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellt. Nicht, wenn wir nur noch sozusagen durch Staatssubventionen am Leben gehalten werden, dann fehlt der wichtigste Motor für die Industrie, nämlich die Innovationskraft, die wir brauchen, um besser, preiswerter Produkte herzustellen. Und wenn ich aber mein Geld von Berlin immer überwiesen bekomme, dann habe ich so etwas, wie wir das auch schon mal in einem anderen Land gekannt haben. Da wurde man dann Generaldirektor von VEB Stahl und dann war man happy, wenn man am Ende des Jahres sozusagen seine Subvention bekommen hat. Das kann doch nicht das Ziel sein. Und deswegen müssen wir doch mal tiefer graben. Was müssen wir denn wirklich tun? Wir müssen uns damit beschäftigen, was wirklich eine wettbewerbsfähige Energieerzeugung ist, die gleichzeitig natürlich auch den Klimaaspekt berücksichtigt. Nicht? Ich sage ja nicht, lass uns einfach mal die alten Braunkohlekraftwerke wieder anwerfen und dann ist alles gut. Und lass uns mal die CO2-Steuer auf Null bringen, dann hätten wir natürlich einen Strompreis, der wettbewerbsfähig wäre. So machen das im Augenblick die Inder, so machen das die Chinesen, so machen das unsere Hauptwettbewerber. Ja? China macht lustig weiter, baut Kohlekraftwerke jede Woche. Und wir glauben, mit unseren 2 oder 1,8% sind es jetzt CO2-Anteil, könnten die Welt retten. Also was sind die Alternativen? Also wir haben eine Alternative leider zerstört. Das waren die wettbewerbsfähigen Kernkraftwerke. Wir hatten die besten Kernkraftwerke der Welt und die sichersten Kernkraftwerke und mit Abstand die preiswertesten Stromerzeuger. Ob das nochmal zurückkommen kann, ist eine Frage der Zeit und einer politischen Entscheidung. Das kann man ein, 2 Jahre machen. Ein, 2 Jahren kann man die noch reaktivieren, aber wenn sie dann endgültig zerstört sind, ist Feierabend. Das Zweite, was wir tun müssen, ist, neben den Erneuerbaren brauchen wir preiswerte Backup-Kraftwerke und das können nach Lage der Dinge nur Gas- und Kohlekraftwerke sein. Und die muss man allerdings mit einer CO2-Abscheidung versehen. Das ist jetzt selbst der Bundesregierung aufgefallen, dass der Weltklimarat ja sagt, wir werden unsere Ziele nicht erreichen alleine mit erneuerbaren Energien, sondern wir brauchen 2 weitere Säulen. Wir brauchen die Kernenergie, sagt der Weltklimarat. Tut Deutschland nicht. Und wir brauchen die CO2-Abscheidung, weil China und Indien werden ihre Kohlevorräte ausbeuten. Das ist völlig klar. Die Perspektive der Chinesen ist, bis 2060 werden sie weiter an der Kohle festhalten. Das haben sie auch erklärt, die Inder auch. Die sagen sogar 2070. Und da muss
Das
man
heißt
noch eine
aber, also
Technik.
CO2-Abscheidung heißt, wir lagern es ein unter der Erde
Genau, ja,
oder
wir scheiden
irgendwo.
es zunächst mal an dem Kraftwerk ab. Und das Schöne ist, dass eine in Deutschland entwickelte Technik Da war ich bei RWE, da wurde das entwickelt an einem Braunkohlekraftwerk. Und diese Anlage steht heute noch, sie funktioniert und scheidet das CO2 ab, kosten etwa 30 Euro pro Tonne, also weit unter dem Preis, den im Augenblick die EU für CO2 abkassiert. Das heißt, es wäre auch wirtschaftlich. Nun muss man das allerdings noch irgendwo hinbringen. Also in diesem Braunkohlekraftwerk der RWE wird dieses CO2, das abgeschieden wird, in die Getränkeindustrie verkauft. So viel Sprudel können wir aber nicht trinken. Aber es gibt Länder, die sagen, wir sind bereit, euer CO2 aufzunehmen. Norwegen hat das erklärt. Island hat das erklärt. Und Island hat einen fantastischen Untergrund, weil sie haben ein silikatisches Gestein, was wir übrigens auch haben, teilweise in Deutschland. Und wenn sie das CO2 in die Tiefe verpressen von silikatischem Gestein, also Basalt, dann kriegen sie daraus, wird das CO2 zum Festgestein. Es bleibt nicht mehr als Gas in dem Untergrund, sondern es wird zu Dolomit und bleibt da bis zum Ende unserer Tage. Und deswegen, und sowas gibt es auch unter dem Meeresboden. Also die Chinesen sind dran, die gesamten Emirate und der Persische Golf entwickelt diese Technik. Anders als wir gehen die einen Weg, indem sie sagen, okay, wir wollen Öl- und Gasvorräte weiter ausschöpfen, aber wie können wir das denn klimaneutral machen? Ja, indem wir einen Wasserstoff daraus, sogenannten blauen Wasserstoff, produzieren und das CO2 nehmen wir im Augenblick zum Erhöhen des Drucks in den Ölfeldern, nicht? Die pressen das wieder zurück in die Ölfelder. In Deutschland ist das bislang ja verboten, leider.
Na, es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass wenn man das CO2 in den Boden verpresst, wenn es dann Leck gibt und es sich schlagartig freisetzt, dass es dann zu Riesenproblemen führt. Aber da glauben Sie nicht
Genau
dran.
die
Also
Angst, die man ja auch übrigens beim Fracking hat, nicht, dass wir sagen, wir dürfen in Deutschland nicht fracken, aber wir nehmen das amerikanische Fracking-Gas. Das ist auch sehr lustig und wir könnten es übrigens besser machen. Auch das ist verboten. Aber beim CO2 gibt wirklich reihenweise Untersuchungen. Das macht man natürlich nur dort, wo auch eine Abdeckschicht über dem Gestein ist, in dem man einpresst. Wissen Sie, wir machen Erdgas unter unserem Untergrund in Schleswig-Holstein. Demnächst wollen wir hochexplosives Wasserstoff in die Erde pressen und dort in Kavernen aufhalten. Aber beim CO2 sagen wir, nö, das geht nicht. Das ist ja viel zu gefährlich. Das könnte ja hochperlen und kommt in unsere Keller und vergiftet uns. Nicht? Dabei muss man auch wissen, CO2 ist nun nicht giftig. Da verwechselt man etwas. Aber da ist viel Angst erzeugt worden, um diesen Weg zu verschließen. Und wir müssen ihn wieder öffnen. Und das Schöne ist, ich weiß, dass der Bundeskanzler ein Fan von CO2-Sequestrierung ist, aber die Koalition hat lange gebraucht. Die Grünen sind jetzt am Ende auch ein bisschen in Bewegung gekommen. Sie sagen, wir können CO2 für Zementwerke, das können wir uns vorstellen. Ja, warum nicht für ein Braunkohlekraftwerk? Wir haben noch Braunkohlekraftwerke bis 2038. Die nächsten 15 Jahre könnten wir dort für, ich sag mal, die gesamte ostdeutsche Braunkohlewirtschaft, könnten wir für 50 Milliarden umrüsten und hätten CO2-freien Strom. So. Nur mal zum Vergleich. Das Heizungsgesetz von Herrn Habeck sollte 130 Milliarden kosten. Das war aus den Taschen der Bürger, das war ja wohlfeil. Und ich glaube, dass die Politik jetzt innehalten muss. Sie haben gedacht, sie könnten permanent mit Schulden den falschen Weg subventionieren, also den teuren Weg. Teuren Weg heißt 100% Erneuerbare und als Lösung Wasserstoff. Dieser Weg ist sehr, sehr teuer. Und den kann man nur dann machen, wenn man einen Riesentopf hat, aus dem man permanent Milliarden verteilt. Dieser Topf ist aber beendet durch das Bundesverfassungsgericht. Da gibt es kein Geld mehr. Und jetzt müssen wir doch mal umkehren und sagen, was ist wirklich vernünftig? Eine zweite Möglichkeit, die wir auch dringend brauchen, ist, wir haben Erdgas unter der norddeutschen Tiefebene bis Sachsen-Anhalt. Das könnten wir auch fördern. Das ist natürlich Fracking-Gas, deswegen böse. Aber wir können es natürlich viel besser als die Amerikaner. Und wir wissen auch, dass durch den Transport des LNG nach Deutschland es zu Leckagen kommt und das Methan verflüchtet sich. Und wir müssen eins wissen, das ist jetzt ganz neu. Der Präsident Biden hat gesagt, ich stoppe den Export. Das müssen Sie mal, das ist überhaupt nicht diskutiert worden in Deutschland. Er hat 15 LNG-Terminals auf Halt gesetzt. Das heißt, eine Zukunft der Versorgung von LNG aus Amerika, was wir als Ersatz für russisches Gas ja dringend benötigen, ist erstmal beendet worden. Und da komme ich zu der nächsten Frage, die sich ja aufstellt, ist, warum macht Biden das? Ich sage Ihnen, warum er es macht. Er hat gesagt, das mache ich aus Klimaschutzgründen. Nein, er macht es deswegen, weil er am ersten Tag seiner Regierung verboten hat, dass auf öffentlichem Grund nach Fracking-Gas gebohrt wird. Das war er seinen demokratischen grünen Parteigängern schuldig. Und das bedeutet, dass wir keine neuen Explorationen mehr in Amerika haben. Und das heißt, die bestehenden Felder werden im Verlaufe dieses Jahrzehnts langsam zu Ende gehen. Das heißt, er befürchtet einen steigenden Preis. Und wenn dann noch sozusagen exportiert wird, dann geht das natürlich noch schneller. Und im Übrigen werden dann für die Exporte natürlich auch, das hat ja Rückwirkungen auf den Preis in Amerika. Und deswegen müssen wir uns doch wirklich Sorgen machen. Und das führt mich zu der Frage, haben wir nicht insgesamt in der Energiepolitik in der Welt einen großen Fehler gemacht, indem wir geglaubt haben, wir könnten nur uns konzentrieren auf erneuerbare Energien, die ich sehr unterstütze. Also ich bin weit davon entfernt, finde Windenergie und Solarenergie eine hochintelligente Erzeugungsform. Aber zu glauben, 100% würden unsere Bedarfe befriedigen, Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie die Primärenergie der Welt nehmen, dann sind wir bei etwa 3 bis 4%, die Wind und Sonne im Augenblick macht. Also dann müssen wir mal verdreißigfachen. Das schaffen wir doch in den nächsten 10, 20 Jahren. Never. Also lass uns doch mal gucken, ob wir das, was wir im Augenblick haben, nicht umweltfreundlich gestalten können. Und da plädiere ich stark, dass wir uns wieder mit CCS beschäftigen. Wir müssen auch wieder mit neuer Kerntechnik uns beschäftigen.
Ich möchte kurz einmal für unsere Zuschauer erklären, also Primärenergie umfasst sämtliche Energiearten, die wir benötigen, ne? Also auch für den Verkehr, also Autos und Flugzeuge zum Beispiel, auch fürs Heizen, wo ja der Anteil der Erneuerbaren noch sehr gering ist. Das heißt, an dem ganzen Kuchen haben die Erneuerbaren nur 3 bis 4%. Am Stromkuchen ist der Anteil größer. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wenn Sie uns das erklären, klingt das ja total schlüssig. Jetzt waren Sie auch lange Jahre Politiker und Sie werden auch mit Politikern über diese Themen sprechen. Und mich würde interessieren, was kommt denn da zurück? Wird Ihnen dazugehört? Ist die Politik dafür offen? Oder heißt es, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir haben uns längst für einen anderen Weg entschieden? Treffen Sie da noch auf Verständnis?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man unter sehr, sag mal, 4, 6 Augen das durchaus austauschen kann. Aber wir haben eine andere, insbesondere Europa, eine andere öffentliche Meinungslage. Es ist tatsächlich, wenn Sie die Leute befragen, der Glaube, der ist ja auch geschürt worden von Politik und Medien, wir könnten mit 100% unseren Wohlstand halten und unsere Stromerzeugung befriedigen. Und andere Länder sagen, oh Gott, die Deutschen stürzen ab und das machen wir um Gottes Willen gar nicht nach. Es folgt uns ja keiner weltweit. Die Franzosen sagen, wir machen Kernenergie plus Erneuerbare. Die Schweden sagen Wasser und Kernenergie. Die Schweiz hat Kernenergie und Wasser. So. Die Briten machen Kernenergie und Gas und Erneuerbare. So. Die ganze Welt hat immer noch ein zweites oder drittes Standbein. Nur wir glauben, alleine wir glauben, dass wir das mit 100% hinbekommen. Und das hat eine hohe emotionale Bedeutung in Deutschland. Und ich glaube, so langsam nähern wir uns der Realität, dass es nicht funktioniert. Nur wir haben die Zeit nicht mehr. Wir können nicht noch 5 Jahre warten, bis alle der Meinung sind, ja, das stimmt. Ich verstehe das. Jeder der sich vorstellt, dass in Niedersachsen jetzt ein Bohrturm errichtet wird zur Förderung von Erdgas. Was passiert da? Sie haben morgen die Widerstände vor Ort. Ja? Da haben Sie nicht nur die Klimakleber da, da haben Sie Riesendemonstrationen, dass man jetzt ausgerechnet in Niedersachsen jetzt Gas fördert. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass die Politik sagt, oh Gott, das fange ich erst gar nicht an, denn da gibt es eine Gegenbewegung. Also wir haben immer noch ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, grünes Denken, das naturwissenschaftlich ziemlich unterentwickelt ist, ja? Das sehr, sehr weit entfernt ist von der Realität. Und das ist ja alles toll zu sagen, wir machen noch mehr Windenergie, aber Sie müssen auch wissen, auch das hat seine Begrenzung, denn die Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung von Windkraft hat auch seine Folgen. Wir reden jetzt mal über Naturschutz oder über Landschaftsschutz. Und es hat eine auch ökonomische Seite. Schauen Sie, jetzt versuchen Sie in Bayern Windkraftwerke zu bauen. Nicht? In Bayern ist gar kein Wind. Ja? Und was hat die Bundesregierung gemacht, um überhaupt in Bayern Windenergie ernten zu lassen, ökonomisch? Haben Sie für Bayern und Baden-Württemberg das EEG geändert, dass man 50% mehr bekommt, wenn man in Bayern ein Windkraftwerk baut? Was ist das für ein ökonomischer Fehlsteuerung? Ja, wir zahlen also in Bayern 11 Euro Cent anstatt 7 Euro Cent, was in den anderen Ländern bezahlt wird, nur damit in Bayern Windenergie gebaut ist. Aber doch, das heißt, wir zahlen alle drauf. Das heißt, daran erkennen Sie, wie hoch aufgeladen diese Utopie ist, zu sagen, wir müssen uns alles nicht mehr mit diesen technischen, auch schwierigen, auch möglicherweise risikoreichen Technologien wie Fracking, wie CCS, wie Kernenergie beschäftigen. Das macht doch alles diese schöne Solarplatte. Die tut ja nicht weh. Ja, sie ist nur sehr teuer, sie ist unbezahlbar. Und wenn Sie das mal die Flächen sich anschauen, naturschutzmäßig sieht das auch nicht so prickelnd aus.
Jetzt
Also da
hängen wir uns
ist
das ja an
eine.
die Balkone. Wir haben jetzt ja die
Ja,
Balkonkraftwerke.
gut. Aber ich meine, das ist ja. Ich finde das immer sehr lustig, wenn man versucht, sozusagen aus der Sicht des Einfamilienhauses die Energieversorgung eines hochentwickelten Industrielandes zu bewältigen. Nicht? Man darf nie vergessen, nur ein Viertel des Stroms wird durch die Privathäuser verbraucht. Drei Viertel geht in Industrie, Gewerbe und Schienenverkehr. Ja? Und der muss rund um die Uhr laufen. Und da nutzt ihn nachts der Balkon nicht viel. Er produziert dann nämlich nichts.
Weil wir gerade beim Einfamilienhaus sind, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gelernt, dass Sie auch kein großer Freund von Wärmepumpen sind. Warum denn das eigentlich?
Also vielleicht nochmal zurück. Ich habe überhaupt nichts gegen die Solaranlage auf dem Dach. Das finde ich ganz intelligent, wenn sie dann selbst benutzt wird, nicht? Aber das Einspeisen. Und dann verteilen und hochspannen und dann zu sagen, damit mache ich ein Stahlwerk. Das ist Utopie. Nein, aber bei der Wärmepumpe, ich bin auch ein Fan der Wärmepumpe, wenn es ein neues Haus betrifft. Ich habe ja selbst ein neues Haus gebaut. Natürlich habe ich da eine Wärmepumpe drin. Da sind solche Wände drin. Und ich habe natürlich eine Fußbodenheizung, nicht? Aber hier in diesem Haus zum Beispiel, nicht? Das ist ein altes Haus und da ist natürlich eine Fußbodenheizung gar nicht möglich, weil es einen Holzboden hat. Und so geht es vielen, vielen Häusern. Und wenn Sie das sich vorstellen, welche Zusatzinvestitionen dafür nötig sind, dann ist das schon erschreckend, was der Effekt ist. Und jetzt kommt eins hinzu, was immer vergessen wird. Ja, wenn Sie eine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen, dann haben Sie keine Emissionen mehr in Ihrem Schornstein. Aber Sie haben eine Emission im Kraftwerk. Und solange wir im Winter immer noch 50, 60% unseres Stroms aus Braunkohle und Gas erzeugen, können wir nachrechnen, dass eine moderne Erdgasheizung, Brennwertkessel, verglichen mit einer Wärmepumpe den gleichen CO2-Fußabdruck hat. Ja, weil sie haben zwar eine Verdreifachung nicht, aus einer Kilowattstunde Strom machen sie 3 Kilowattstunden Wärme, aber da dieser Strom im Winter im Wesentlichen aus Kohle erzeugt wird, kommen wir zu einem äußerst geringen CO2-Gewinn, der den Aufwand nicht lohnt. Und das ist etwas, was die Menschen merken. Und ich meine, dass im letzten Jahr der höchste Verkaufswert für Gas- und Ölheizungen stattgefunden hat. Nicht 1 Million Öl- und Gasheizungen sind letztes Jahr verkauft worden, weil die Leute wie nichts Zweites gesagt haben, ich sichere mich mal für die nächsten 30 Jahre ab. Das ist doch ein Misstrauensvotum gegen die Politik, wie es sonst keins mehr gegeben hat. Ja? Dass man sagt, ich decke mich lieber selber, ich entscheide lieber in meinem Keller selber. Das lasse ich nicht Herrn Habeck entscheiden, wie ich meine Wohnung zu beheizen habe. Und natürlich wollen wir alle dann auch klimaneutraler werden. Aber der erste wichtigste Schritt ist, bevor wir uns sozusagen über Wärmeversorgung, über Mobilität unterhalten, ist doch erstmal die Punktquellen, die wir in Deutschland haben. Das ist die Industrieabgase und das sind die CO2-Abgase aus Gas- und Kohlekraftwerken. Und da ist mein Votum, macht mal schneller mit der CCS-Strategie und dann haben wir zumindest für die nächsten 20 Jahre das Hauptthema, dann haben wir fast eine Halbierung der CO2-Emissionen. Dann brauchen wir uns über die anderen Dinge erstmal gar nicht zu kümmern. Das ist mein Rat an die Politik.
Jetzt ist Energie auch ein großes Börsenthema immer gewesen und auch die erneuerbaren Energien. Ja, da gab es mal die Solaraktien, als die deutsche Solarbranche noch groß war, da sind die hochgeschossen, dann war es vorbei. Auch Repower, wo Sie Vorstandschef waren, mit der Windbranche auch mal ein Hype, dann war der wieder vorbei. In den letzten Monaten haben wir über Siemens Energy gesprochen und deren Windkraftgeschäft, das jetzt nur noch mit staatlichen Garantien weiter existieren kann, weil einfach bei gestiegenen Zinsen sich das sonst nicht darstellen lässt. Deshalb meine Frage an Sie: Sehen Sie in erneuerbaren Energien, ist das noch ein Kapitalmarktthema oder sagen Sie, da sollte man lieber woanders investieren?
Also wir sehen ja, dass da eine Hype sich entwickelt hat, dass am Ende natürlich auch die Kurse zunächst von solchen Fonds angestiegen sind, weil sie natürlich, man musste bestimmte Aktien haben, weil man sonst gar nicht in diese Fonds füllen konnte. Und für mich ist immer entscheidend, was ist unten in der Bottomline, nicht? Wie sehen denn eigentlich die Ergebnisse aus. Und wenn ich das in der Energielandschaft sehe, dann sind im Augenblick diejenigen, die am meisten Geld verdienen, das sind die Pure Player, die also Öl und Gas fördern. Das mag man schlecht finden, aber der Punkt ist ja der, wir haben in den letzten 10 Jahren zu wenig in Öl und Gas investiert, weltweit. Nur die Chinesen und die Araber, die Saudis und die Emirate, also im Nahen Osten hat investiert, aber Shell hat nichts mehr investiert, BP ist runtergefahren, alle haben sich dem Woken-ESG-Thema, wir machen jetzt sozusagen die Transformation zu Windenergie und Sonnenenergie und dadurch ist die Investition der westlichen Ölgesellschaften um mehr als die Hälfte zurückgegangen. So, es gibt einige, die gesagt haben, das ist uns egal, also zum Beispiel Conoco oder Chevron, wir machen das nicht mit und gucken Sie mal deren Ergebnisse an. Nicht? Gucken Sie mal, nicht wahr, warum kauft Berkshire Hathaway Occidental? Nicht? Das sind eben die sich um diesen Trend nicht gekümmert haben. Und manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal nicht einfach nur hinter dem Mainstream hinterherzulaufen. Ich sehe, dass wir der Energiehunger der Welt, gerade der sich entwickelnden Länder, wird so dramatisch ansteigen und der wird eben nicht alleine mit Elektrizität befriedigbar sein. Nicht? Also unser Weg, All Electric, das ist ja der Weg Deutschlands, Der wird in Afrika, Asien und Südamerika vielleicht irgendwann mal kommen, aber sehr viel später. Ne? Ich kann mir nicht so vorstellen. E-Autos in Afrika, da kann man irgendwie, ne, braucht man eine sehr große Fantasie. Ja? Und in China, in den Städten sicher, ja. Aber zur Überwindung von Langstrecken auch in China wird das wahrscheinlich nicht die Methode der Wahl sein, das mit E-Autos zu machen. Also es wird die Öl- und Gasnachfrage hoch bleiben. Für mich bestätigt darin eine sehr interessante neueste Studie der US Energy Information Administration der beiden Regierungen, nicht? Das kann man im Internet lesen, nicht? US Energy Information Administration. Die sagen, wie wird denn der Öl- und Gasverbrauch bis 2050 weitergehen? Und weil sie natürlich wissen wollen, wie die CO2-Emissionen weitergehen. Und das Überraschende ist, er wird leicht steigen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwo eine Trump-Regierung, das ist Biden. Ja? Warum? Weil sie sagen, der gesamte Zuwachs der Energieverbrauchs der nächsten 30 Jahre, da müssen wir ja davon ausgehen, das wird nochmal etwa 40% mehr Energieverbrauch geben. Nicht? Wenn die Brasilianer und die Südostasiaten und die Inder sozusagen sich langsam unserem Lebensstandard annähern wollen, dann wird das mit Öl, Gas und Kohle befriedigt werden. Und alle Szenarien von BP und Shell, die ja gesagt haben, oh, das geht alles bis auf null 2050, können Sie vergessen. Also das ist das Szenario. So, und jetzt muss man die nächste Stufe machen und sagen, okay, wenn das so ist, dann müssen wir doch sehen, dass das uns unser Klima nicht aus den Fugen haut. Und deswegen komme ich nochmal zurück zu wir müssen uns mit der Dekarbonisierung der Fossilen beschäftigen. Nicht der Dekarbonisierung, indem wir unwirtschaftliche Alternativen aufbauen. Das heißt, auch die Erneuerbaren, damit da kein Missverständnis hat, werden ihren Weg weitergehen. Wie gesagt, die Amerikaner sagen, der gesamte Zuwachs wird durch Erneuerbare abgedeckt. Das ist viel. Das ist sehr viel. Ja, das sind 40%, die wir noch wachsen. Das machen wir dann am Ende durch Erneuerbare. Aber der Stock bleibt. Und deswegen müssen wir uns damit befassen. Und deswegen ist es für Investoren auch vernünftig, sich damit zu befassen. Nicht vor dem Hintergrund, was ich sagte, Shale-Gas geht runter. Damit wird auch die Ölförderung in Amerika zurückgehen. Gleichzeitig haben wir die Ankündigung, dass die Ukraine sagt, wir werden die Transitleitung aus Russland am 31.12.24 stoppen. Das heißt, es kommt kein Gas mehr über die Südschiene. Das ist für uns jetzt nicht direkt relevant, aber das bedeutet, Österreich, Tschechien, Slowakei und Teile von Italien bekommen von der Ecke kein Gas mehr. Was bedeutet das für die Gaspreise in Europa? Was bedeutet das für uns? Herr Habeck gesagt, ja, dann müssen wir den liefern und wir müssen unsere Industrie runterfahren. Ja, viel weiter können wir sie nicht mehr runterfahren. Also insofern muss man sich mit dieser Frage doch noch intensiver beschäftigen. Aber eins ist klar, das hat etwas dann mit Knappheiten zu tun und Knappheiten sind auch Investitionsopportunitäten.
Da würde es mich jetzt natürlich noch mal persönlich interessieren, wie sieht denn Ihr Depot eigentlich aus? Wie sind Sie investiert? Sagen Sie uns das?
Na, ich will es ganz grob sagen, weil ich natürlich jetzt keine Haftung für Börsentipps geben will. Also ich bin im Wesentlichen in Commodities investiert, also in Rohstoffe. Da ist natürlich Kupfer für mich einer der wichtigsten Zukunftsstoffe, weil wir werden eine Elektrifizierung bekommen, vielleicht nicht so, wie sich die Bundesregierung das vorstellt, aber wir werden sie bekommen. Das heißt, ohne Kupfer geht das nicht. Dann natürlich in Ölaktien, aber da Pure Play, nicht? Also wie ich schon sagte, eine Chevron, eine Conoco. Damit, und natürlich sehe ich auch, dass sich die Staaten der Welt beschäftigen mit Kernenergie. Polen setzt auf Kernenergie. Holland will 3 Kernkraftwerke bauen. Die Franzosen bauen mehr. Die Schweden bauen neue. Da muss Uran her. Und da ist man natürlich bei den Marktführern ganz gut aufgehoben. Eine Cameco hat sich schon so wahnsinnig, ist schon so explodiert im Kurs. Da gibt es aber auch noch ein paar andere. Ja, man muss, ich glaube schon in einer wachsenden Welt muss man sehen, dass die Rohstoffknappheit am eher Preise steigen lässt und davon profitieren natürlich die Unternehmen, die da investiert sind.
Und erneuerbare Energien haben Sie gar nicht
hab
mehr?
Habe ich auch, ja, habe ich auch, aber das habe ich schon ziemlich zurückgefahren. Das war, glaube ich, auch gut so, weil ich glaube, Erneuerbare da, wo sie sich marktwirtschaftlich tragen, aber dort, wo sie vom Staat subventioniert werden, wie in Deutschland, ist das natürlich etwas, was auf sehr sandigem Grund ist, nicht? Denn wenn die Zuflüsse aus Berlin nicht mehr kommen, schauen Sie die Netzbetreiber haben jetzt Herrn Lindner eine Rechnung von 8 Milliarden gestellt. Er hat gesagt, wir kommen nicht aus mit dem Geld, was ihr habt. Und das wird jetzt aus dem Bundeshaushalt finanziert. Der Finanzminister weiß gar nicht, wo er das hernehmen soll. Das ist 8 Milliarden zusätzlich. Geplant waren 10 Milliarden. Das liegt einfach daran, dass wir in manchen Situationen jetzt zu viel Wind haben und dann geht der Preis auf Null. Und da muss man trotzdem wird dann die Einspeisevergütung von 7,3 Euro Cent bezahlt und das bezahlt dann am Ende der Steuerzahler. Und da bin ich raus. Da investiere ich nicht.
Zum Abschluss nochmal die Frage, was könnte man denn kurzfristig überhaupt tun? Was wäre denn die am schnellsten wirksame Maßnahme, die wir jetzt einleiten könnten, um die Industrie hier zu behalten, um den Standort Deutschland sofort zu stärken?
Das ist leider eine politisch nicht durchsetzbare. Die schnellstmögliche Maßnahme ist, 3 Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen und damit eine Entlastung bringen. Und ich sage im Voraus, es würde uns den Strompreis 1 bis 2 Euro Cent senken lassen. Und das wäre für uns, die wir ja in Cent rechnen, nicht? Also bei 12 Cent ist Schluss, bei 7 Cent wären wir happy. Dazwischen entscheidet sich Sein und Nichtsein der energieintensiven Industrie. Die Aluminiumindustrie braucht sogar 3 Euro Cent, noch weniger. Aber 2 Euro Cent weniger durch 3 Kernkraftwerke, das wäre sofort ein Anschubprogramm und wir hätten ein sofortiges Wachstum. Die Maschinen werden wieder angeworfen und der Wohlstand kehrt zurück.
Und das geht mit nur 3 Kernkraftwerken? Es hieß doch immer, die haben gar nicht so viel Leistung. Wieso können 3 Kernkraftwerke so einen starken Effekt beim Strompreis auslösen? Liegt das einfach daran, weil dann die Kette verschoben wird in dieser Merit Order?
Das hat der Herberg ja auch nicht ganz verstanden. Natürlich sind das nur 6% der Stromversorgung. Aber wenn Sie die billigsten 6% wegnehmen, dann rutscht in der Merit Order das teuerste Kraftwerk natürlich dann wieder rein. Und dadurch ist dieser, und das ist ein wahnsinnig steiler Effekt. Die letzten Kraftwerke, das sind Ölkraftwerke, die sind sowas von teuer und die machen dann den Preis. Das ist das Verrückte an der Merit Order. Du kannst natürlich auch die Merit Order System ändern, aber dann hast du natürlich einen großen Schritt aus der Marktwirtschaft gemacht. Das ist ein marktwirtschaftliches System, wie an der Börse auch, nicht? Wenn sie, der letzte Kurs wird gemacht von dem teuersten Bid, ne?
Das war Fritz Fahrenhold. Es freut mich sehr, dass Sie bei uns waren. Wir haben viel gelernt. Es waren sehr spannende Einblicke und ich hoffe sehr, dass Ihnen auch die Politik jetzt wieder öfter zuhört. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Voss.